ARD.
Den Westen testen. Für Wladimir Putin eine leichte Übung mit geringem Aufwand. Wohl auch ein vergleichsweise billiges Vergnügen. Denn 19 russische Kampfdrohnen reichten, um zu demonstrieren, wie verletzlich der Luftraum des NATO-Staates Polen ist. Für derartige Angriffe ist sie offensichtlich immer noch nicht ausreichend geschützt. Die Ostflanke des transatlantischen Verteidigungsbündnisses, so warnen Experten. Obwohl polnische F-16 und niederländische F-35 Kampfjets einige der feindlichen Flugobjekte am Ende vom Himmel holten, was manche Beobachter als Zeichen von Entschlossenheit und Stärke werten. Das Ehepaar Wieselowski würde da wohl widersprechen. Die beiden waren im ostpolnischen Dorf Wieryki gerade aufgestanden, als eine russische Drohne auf das Dach ihres Hauses fiel.
Ich saß gerade und meine Frau kam ins Wohnzimmer und plötzlich hat es gekracht. Die Lampe ist von der Decke gefallen und dann sehe ich aus dem Fenster und das Dach fliegt davon. 10, 15 Minuten später und ich wäre unter den Trümmern geblieben. Ich hatte gerade noch Zeit, aus dem Schlafzimmer nach unten zu rennen.
Wie russische Drohnen in der Nacht zum 10. September teils weit in polnisches Gebiet eindringen konnten, wie die NATO reagierte und wie Moskau jede Schuld von sich wies, all das haben wir spontan in einer kompakten Sonderfolge beleuchtet. Aber am Ende dieser Woche bleiben viele Fragen zu klären. Und damit herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner. Heute ist Freitag, der 12. September und wir zeichnen diesen Podcast um 11.30 Uhr auf.
Ja, irgendwie passte es zumindest zu meiner Gemütslage, Kai, als am Donnerstagvormittag alle Alarmsirenen schrillten. Der offizielle Warntag hat mich lautstark daran erinnert, dass auch wir in Deutschland unsere Wachsamkeit, unsere Alarmketten, unsere Schutzmechanismen testen müssen. Am Ende dieser Ausgabe nehmen wir uns rund 15 Minuten Zeit für das schon länger geplante Thema Zivilschutz und schauen auch, was wir dabei von den Schweden lernen können. Dazu also später. Ich will zunächst direkt anknüpfen an unsere Sonderfolge. Darin hatten wir Kreml-Sprecher Peskow und weniger prominente Stimmen aus der russischen Regierung zitiert mit der gleichlautenden, sinngemäßen Botschaft: Wir waren das nicht, warum sollte Russland sich mit Polen anlegen? Immer verdächtigt uns der Westen, nie liefert er Beweise. Manchen Hörerinnen und Hörern ist dies übel aufgestoßen. Ihre Kritik an uns, Kai, wir sollten Putins Propaganda nicht auch noch eine Bühne bieten. Wie siehst du das?
Also ich kann diese Abneigung gegen Kreml-Propaganda durchaus nachfühlen, aber die Kritik dennoch nicht wirklich gelten lassen. Es ist ja erstmal eindeutig unsere journalistische Aufgabe, beide Seiten zu beleuchten und dazu gehört eben auch diese offizielle russische Reaktion, die wir abbilden müssen. Was wir dagegen ja nicht verbreiten, sind die seit dem Drohnenangriff massenhaft im Internet zu findenden, mutmaßlich ja vom Kreml choreografierten russischen Narrative und Verschwörungstheorien, die Polens Ministerpräsident ja auch bereits als Desinformationskampagne gebrandmarkt hat. Aber die Hinweise darauf, dass dies nicht nur eine russische Aktion war, sondern auch eine sorgfältig geplante, die sind ja wirklich erdrückend und natürlich sagen wir das auch genau so, auch heute wieder. Inzwischen liegen ja auch mehr und mehr Hinweise darauf vor, dass bei diesem über Stunden andauernden Drohnenangriff in einigen der abgeschossenen Drohnen polnische und litauische SIM-Karten gefunden worden sind. Militärexperten schließen daraus, Russland habe die Navigation seiner Drohnen in den Netzen dieser Länder testen wollen. Ich musste so ein bisschen daran denken, dass ich am Dienstag, ja, also am Tag vor eurer Sondersendung, in unserem Regelpodcast von immer neuen Tabubrüchen, Grenzüberschreitungen Russlands in der Ukraine gesprochen hatte, nach diesem Luftangriff auf ein Regierungsgebäude in Kiew. Und einen Tag später haben wir dann diese Grenzüberschreitung ja wirklich im Wortsinn mit diesem Drohnenschwarm.
Und mir scheint, in Polen macht man sich keine Illusionen. Das NATO-Land weiß, dass Putins Truppen das internationale militärische Verteilzentrum für die Ukraine-Hilfe im Visier haben. Der Flughafen Szczesów-Jasionka im Südosten des Landes könnte das Ziel der russischen Drohnen gewesen sein, heißt es. Das Gelände wird derzeit bekanntlich ja von 2 deutschen Patriot-Flugabwehrsystemen und Soldaten der Bundeswehr geschützt. Waren die nun eigentlich an der Drohnenabwehr beteiligt, Kai?
Naja, das hatte NATO-Generalsekretär Mark Rutte am Tag danach angedeutet, aber gemeint war wohl nur, dass auch die Patriot-Systeme die Drohnen erfasst hatten. Also diese wurden am Ende jedenfalls ja nicht mit den viele Millionen Euro teuren Patriot-Raketen abgeschossen in diesem Fall. Und dafür sind ja diese Patriots eigentlich auch nicht gedacht.
Dann bleiben wir noch bei der Flugabwehr der NATO. Du hast ja in deinen Brüssel-Jahren intensiv über das Bündnis berichtet, bist bis heute exzellent vernetzt. Wie muss ich mir die Manöverkritik, wenn dieses Wort in dem Zusammenhang überhaupt erlaubt ist, also wie muss ich mir die Aufarbeitung der Abwehr vorstellen? Sind die Militärs danach wegen der Abschüsse stolz und zufrieden oder eher kleinlaut, weil Russlands Drohnen so tief in den polnischen Luftraum eindringen konnten?
Also ich finde, dass wir derzeit im Grunde beides erleben. Aufarbeitung nach innen und Signale der Stärke nach außen. Das NATO AWACS, also Aufklärungsflieger, deutsche Patriots, über die wir schon gesprochen haben, an der Aufklärung beteiligt waren. Das polnische F-16 und niederländische F-35 halfen, einige dieser Drohnen vom Himmel zu holen. Das hat so manchen dazu verleitet zu sagen, die NATO-Abwehrkräfte funktionieren. Und Generalsekretär Rutte hat auch gesagt, die NATO habe gezeigt, dass sie jeden Zentimeter des Bündnisgebiets verteidige. Aber es gelang ja einigen der mindestens 19 unbemannten Flugkörper sehr weit, und zwar nicht nur einige Zentimeter ins polnische Hinterland zu gelangen, weshalb diese Grenzüberschreitung ja jede Menge Fragen aufwirft. Auch die, was die NATO eigentlich benötigt, um sich vor Drohnen oder Drohnenschwärmen künftig zu schützen. Denn diese mit F-35 zu bekämpfen oder auch eines Tages mit Patriot-Flugabwehrbatterien ist natürlich teuer und überhaupt nicht der Weisheit letzter Schluss.
Und das sind ja Fragen, die man sich auch bei der Bundeswehr stellen muss und ganz sicher jetzt auch stellt, oder?
Ja, man müsste mal nachzählen, wie oft bei uns in der Sendung von offizieller Seite der Satz schon fiel, wir müssen uns bei der Drohnenabwehr ganz schnell ganz anders aufstellen. Dieser Satz erhält jetzt natürlich eine ganz neue Dringlichkeit. Ich hatte mit einigen Kolleginnen und Kollegen die Gelegenheit, diese Woche in Berlin mit dem scheidenden Inspekteur des Heeres, mit Alphonse Mais, zu sprechen. Das ist der General, der am Tag der russischen Vollinvasion den immer wieder zitierten Satz schrieb, die Bundeswehr sei im Grunde blank. Und Alphonse Mais hat auch jetzt zum Thema Drohnenabwehr, wie ich fand, deutliche Worte gefunden, auch ohne diesen Begriff blank tatsächlich in den Mund zu nehmen.
Eine unserer größten Schwächen momentan ist es die nach wie vor nicht materialisierte Befähigung zur Abwehr von Drohnen, zur Abwehr aus dem bodennahen Luftraum. Also ich habe vor 2 Jahren entschieden, die Heeresflugabwehrtruppe, die aufgelöst worden ist, wieder neu aufzustellen. Wir stellen jetzt aber auch fest, wir haben die Systeme, die dafür notwendig sind, bestellt, aber deren Produktion dauert eben.
Zum Beispiel bestellt ist ja der Sky Ranger, also dieses System, das auf verschiedene Fahrzeuge montiert werden kann. Aber das hat die Bundeswehr eben noch nicht. Und Mais hat dann auch noch ausgeführt, dass man im Moment dabei sei, bei der Truppe, also beim Heer zumindest, Waffen in die Lage zu versetzen, Ziele in der Luft zu bekämpfen, die eigentlich gar nicht dafür ausgelegt waren ursprünglich. Und der Generalleutnant hat dafür auch Beispiele genannt.
Also ich sage mal, die 30-mm-Kanone des Puma kann auch wunderbar gegen Drohnen eingerichtet werden. Da mussten Anpassungen am Feuerleitrechner vorgenommen werden. Man kann auch nach wie vor natürlich mit MGs und allem, was wir zur Verfügung haben, einfliegende Drohnen bekämpfen. Aber das ist ein Hilfsmittel. Das ist kein spezialisiertes Luftlagebild, wo geordnet Kräfte dafür sorgen, über den eigenen Kräften eine Glocke zu schmieden, die dann auch möglichst undurchdringlich ist. Und diese Notwendigkeit der Wiederherstellung einer durchgehenden Befähigung zur Abwehr von Bedrohungen aus dem Luftraum, die haben wir noch nicht. Das ist sicherlich unsere größte Schwäche.
Und ich denke, Stefan, dass es diese Schwäche nicht nur bei der Bundeswehr, sondern bei der NATO insgesamt gibt.
Nun gibt es ja erste Reaktionen von der NATO-Seite oder von Verbündeten, die erstmal auf die Stärkung der Ostflanke zielen. So hat das Verteidigungsministerium mitgeteilt, mehr Flugzeuge dafür abzustellen.
Genau, die Bundesregierung hat entschieden, die Überwachung des Luftraums über Polen durch deutsche Kampfjets nicht nur zu verlängern, sondern auch auszuweiten. Es sind ja 2 Eurofighter in Rostock-Lage derzeit stationiert, die für und über Polen zum Einsatz kommen. Diese Zahl wird nun von 2 auf 4 verdoppelt. Und es war geplant, dass dieser Einsatz Ende dieses Monats bereits ausläuft. Der wird aber jetzt bis Ende des Jahres weitergehen. Und auch Frankreich hat reagiert und die Entsendung von 3 Rafale-Kampfjets in Polens Luftraum angekündigt. Das alles ist ganz sicher gedacht als Signal an Putin. Wir lassen das nicht ungestraft durchgehen. Genauso auch würde ich diese NATO-Sitzung nach Artikel 4 interpretieren, die auf Wunsch Polens diese Woche stattfand. Diesen Artikel 4 kann ein Bündnisstaat geltend machen, wenn er sich bedroht fühlt. Dann kommt man sozusagen zu Beratungen zusammen, ohne dass dann wie bei Artikel 5 sofort eine militärische Reaktion erfolgt. Aber die große Frage ist natürlich, ob Putin sich von so etwas überhaupt beeindrucken lässt. Die Gefahr besteht eben bei einer zu schwachen oder zu symbolischen Reaktion, dass der sich bestärkt fühlt, Tests wie diese öfter und vielleicht auch in größerem Stil durchzuführen. Denn dass es sich genau darum und nicht um ein Versehen handelte, davon geht man ja in Polen bei den meisten anderen NATO-Verbündeten und auch in der Bundesregierung eigentlich fest aus.
Offenbar nicht ganz so sicher ist sich da der US-Präsident. Der sagte auf Nachfrage, es könne sich auch um ein Versehen handeln. Aber Donald Trump fügte hinzu, er sei nicht glücklich mit allem, was mit dieser Situation zu tun habe. Und das klang so.
Could have been a mistake. Could have been a mistake. But regardless, I'm not happy about anything having to do with that whole situation. But hopefully it's going to come to an end.
Ja, ein vielsagender Satz. Oder ein Nichtsagender. Wie deutest du das?
Ja, eigentlich bist du ja eher der Trump-Deuter in unserem Team. Aber ich würde mal sagen, sicher ist, dass der sich damit wieder einmal alle Türen offen hält. Beziehungsweise man wieder nicht so genau weiß, woran man ist mit dem US-Präsidenten, was ja in Sachen Bündnis zusammenschweißen kein Optimalfall ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und Polen hat Trump ja auch umgehend widersprochen. Das sei eben kein Ausrutscher, kein Versehen. Der US-Präsident hatte unlängst Andeutungen gemacht, dass er sich schärfere Sanktionen gegen Russland vorstellen könne. Darüber wird ja auch mit der EU intensiv gesprochen. Stand bisher ist allerdings, dass die US-Seite die Europäer eher zu höheren Zöllen auf Waren aus China und Indien bringen will, die ja Russland in großem Stil Öl abnehmen. Was gelinde gesagt natürlich schwierig für die Europäer ist, wohingegen die EU eher Sanktionen gegen Russland oder einen gesenkten Ölpreisdeckel bevorzugt. Ausgang dieser Verhandlungen ist offen.
Nun hat Russland heute gemeinsam mit Belarus das Großmanöver Sapat, übersetzt Westen, begonnen. Das wird man von Seiten der NATO sehr genau beobachten, sicher. Ne? Polen hat vorsorglich die Grenze zu Belarus geschlossen sogar.
Ja, und aus polnischer Sicht ist auch klar, dass dieser Drohnenschwarm Teil des Sapat-Drehbuchs im Grunde war, der sozusagen die Ouvertüre zu diesem Manöver darstellte. Zuletzt war ja von NATO-Seite, auch von Seiten der Bundeswehr, offen gesagt worden, dass man nach anfänglichen Sorgen wegen Sapat etwas beruhigter auf diese Großübung schaue, weil sie eben mit weniger Kräften stattfinde. Es sind, so hören wir, 13.000 auf belarussischem Gebiet, 30.000 auf russischem. Und dass diese Übung eben doch weiter weg von der NATO-Grenze als zunächst geplant stattfinde. Aber die Sorgen sind natürlich mit diesem Drohnenüberfall wieder mit Macht zurückgekommen. Man wird sich da von NATO-Seite keine weitere Blöße erlauben können, wird das genau im Auge behalten, was da passiert. Bislang galt ja 2029 als das Jahr, in dem Putin die NATO ernsthaft testen könnte, also in größerem Stil. Jetzt dürfte der Vorfall von dieser Woche gezeigt haben, dass man sich auch in der Zeit davor auf einiges gefasst machen muss. Und ich hatte Gelegenheit, den noch Heeresinspekteur, also Generalleutnant Alphonse Mais, genau danach zu fragen, wie blank man eigentlich angesichts dieser Bedrohung heute noch ist.
Ich bin der festen Überzeugung, dass das dauerhafte Destabilisieren der Ukraine nicht das strategische Endziel ist, sondern die Wiederherstellung des Einflussraumes der Sowjetunion ist ja offen dargelegte Strategieziel. Und deswegen erfüllt mich das schon mit Sorge. Und ich bin für jeden Tag, für jede Woche, für jeden Monat dankbar, wo wir Materialzuläufe, Personalzuläufe haben, um immer wieder einen Schritt besser zu werden und einen Schritt weniger offene Flanken zu haben. Ich glaube, dass wir nicht mehr in dem Zustand sind, wie wir im Februar 22 waren, wo ich bei einem Anruf der Ministerin damals oder des Generalinspekteurs bei der Frage, was haben wir denn, mehr oder weniger mit leeren Hosentaschen dagestanden hätte.
Also keine Wiederholung der Blank-Aussage. Er formuliert da sehr vorsichtig. Wenn man dann aber nachbohrt, dann weist der General ja schon darauf hin, dass es noch offene Flanken gäbe. Über Drohnenabwehr haben wir ja schon intensiv gesprochen. Er nennt auch Logistik, weitreichende Waffen und andere Themen, die er dort aufgeführt hat.
Ja, und von Personalzuläufen sprach Meister eben, womit wir ja bei der Debatte über eine Rückkehr zur Wehrpflicht sind. Hat sich der General dazu auch konkret geäußert?
Ich würde mal sagen, ähnlich vorsichtig wie bei der Frage blank oder nicht. Ich glaube, der Mann, der ja nie offene Worte in Richtung Politik auch über die Ausrüstung seiner Truppe gescheut hat, wollte da jetzt öffentlich nicht kurz vor seinem Zapfenstreich sozusagen noch irgendwelche verbalen Brände legen. Die Kollegen haben meist natürlich auch nach dem Thema Wehrdienst, Wehrpflicht gefragt. Da hat er geantwortet, dass die von der NATO beschlossenen Ziele im Juni durchaus ambitioniert seien und das ja auch noch nicht alles sei.
Und dazu kommen die Bedarfe, die aus dem Operationsplan Deutschland, Heimatschutz, Aufwachsen, die ja dann auch diese Forderung nach Aufwuchs der Reserve hinterlegen. Und das sind schon sehr große Zahlen. Ich glaube schon, dass wir an irgendeiner Stelle eine Diskussion haben werden, wie wir dann aus der Freiwilligkeit in, ich sag mal, weitere verpflichtende Elemente einsteigen können.
Weitere verpflichtende Elemente, das ist sehr vorsichtig formuliert. Durchaus sehr viel deutlicher wird Mais kurz vor seinem Ruhestand in einem internen Brief, den er an den Generalinspekteur Breuer gerichtet hat und aus dem zuerst die Kollegen der Nachrichtenagentur Reuters zitiert haben. Das deutsche Heer allein benötigt für die neuen NATO-Ziele rund 100.000 zusätzliche aktive Soldaten, steht dort. Das wäre also so etwas wie die klare Ansage, dass die von Verteidigungsminister Pistorius gewollten 80.000 zusätzlichen Soldaten nicht ausreichen werden. Mais fordert den Berichten zufolge in dem Schreiben eine Aufstockung für das Heer um rund 45.000 aktive Soldaten bis zum Jahr 2029. Das ist also genau dieses Jahr, über das wir bereits gesprochen haben, in dem Russland womöglich zu einem Angriff auf westliche Verbündete fähig sein könnte. Und ich bin dem General Stefan auch sehr dankbar, dass er Heimat- und Zivilschutz als Aufgaben eben in diesem O-Ton erwähnt hat, womit wir genau ja beim Schwerpunktthema wären. Lass mich nur noch unseren Hörerinnen und Hörern auch erläutern, dass wir diesen gewohnten Blick auf die Frontlinien in der Ukraine, den wir immer liefern, in den nächsten Sendungen wieder etwas detaillierter aufgreifen werden.
So machen wir das. Danke, Kai. Wir kommen jetzt zum angekündigten Schwerpunkt dieser Ausgabe. Es soll um den Zivilschutz in Deutschland gehen. Für den hatte sich, seien wir ehrlich, lange kaum jemand interessiert. Fundamental geändert hat sich das mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Seitdem wird bei uns öffentlich über Bunker, über kritische Infrastruktur und Krisenhelfer gesprochen. Aber hat sich auch viel bewegt in Sachen Zivilschutz? Dazu haben uns etliche Fragen von Hörerinnen und Hörern erreicht. Übrigens schon bevor bei uns am Donnerstag morgens um 11 alle Mobiltelefone schrillten und vielerorts die Sirenen. Dank des Probealarms amtlicher Warnsysteme. Mein Kollege Alex Drost hat zum Zivilschutz recherchiert, einen der wichtigsten Krisenexperten der Nation befragt und auch über den Tellerrand geschaut. Der schwedische Minister für Zivilschutz, Carl-Oskar Bohlin, hat erklärt, wie das noch neue NATO-Mitgliedsland im Norden das Thema angeht. Bohlin war auch auf Einladung der Bundeswehr-Denkfabrik GIDS bei der Führungsakademie der Bundeswehr zu Gast. Denn Schweden gilt als Vorreiter, wenn es um Zivilschutz geht. Ein eigenes Ministerium dafür gibt es in kaum einem anderen Land. Zum Einstieg in das Thema habe ich Alex gebeten, mal zu erklären, was man eigentlich unter Zivilschutz versteht.
Also Zivilschutz ist der Teil des Bevölkerungsschutzes, der sich mit der Gefahrenabwehr und dem Schutz der Bevölkerung im Krisen- oder auch Katastrophenfall befasst. Und Katastrophenschutz ist zum Beispiel der Schutz vor Extremwetterereignissen und die Hilfe, die solche Vorfälle erforderlich machen, also zum Beispiel Hochwasser oder so. Da sind dann die Bundesländer zuständig. Und Zivilschutz meint den Schutz und die Hilfe im Spannungs- und Verteidigungsfall. Das ist dann aber Sache des Bundes.
Also, bei uns steht heute der Zivilschutz im Fokus. Darüber hast du mit Albrecht Brömme gesprochen. Der war Leiter der Berliner Feuerwehr und Präsident des Technischen Hilfswerks, war damit auch an der Bewältigung zahlreicher Krisen der vergangenen Jahre selbst aktiv beteiligt. Und der Mann hat ein Buch geschrieben, dessen Titel Deutschland in der Krise allerdings nicht gerade hoffnungsvoll klingt.
So ist es. Denn als ich Brömme gefragt habe, welche Schulnote er dem Zivilschutz in Deutschland geben würde, nannte er eine 5+, also ein besseres mangelhaft. Um das zu ändern, fordert Brömme, dass die Politik die Bevölkerung auf das Thema regelrecht einschwört. Zweitens sollte mal nachgeschaut werden, wie viel Personal dem Zivilschutz überhaupt zur Verfügung steht. Denn es gibt überhaupt keine belastbaren Zahlen. Der Grund ist, es gibt offenbar häufig Doppelzählungen. Also, wenn etwa jemand bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist, gleichzeitig aber auch als Reservist bei der Bundeswehr geführt wird, glauben beide, Feuerwehr und Bundeswehr, sie hätten jeweils Zugriff auf diese eine Person, was natürlich nicht funktioniert. Und drittens fordert Brömme, dass alle Behörden sehr genau wissen, was ihre Anteile am Zivilschutz sind und dass Kompetenzen und Aufgaben ganz klar verteilt sind.
In die Zuständigkeit des Bundes fallen ja auch sogenannte Schutzbauten, wie zum Beispiel Bunker. Auch dazu haben uns Fragen von Hörerinnen und Hörern erreicht. Wie steht's denn um deutsche Bunker?
Wenn ich von meiner Wohnung in Hamburg vom Balkon gucke, sehe ich einen Bunker, den begrünten Hochbunker auf dem Heiligen Geistfeld. Der wurde komplett saniert, so weit, so gut. Ist jetzt aber eine Touristenattraktion mitsamt Hotel und Musikclub. Und ein zweiter Bunker, auch in meiner direkten Nachbarschaft, wird innen und außen von einem Kletterverein benutzt. Warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass diese beiden Beispiele ganz gut illustrieren, wie es bundesweit aussieht. In der Theorie hat Deutschland Schutzräume für knapp 500.000 Menschen, heißt, von 200 Menschen findet rein rechnerisch ungefähr ein Mensch Platz darin. In der Praxis ist allerdings nicht eine einzige Bunkeranlage einsatzbereit. Allerdings war auch schon das alte Bunkerkonzept, also zu Zeiten des Kalten Krieges, ziemlich fragwürdig, sagt Krisenexperte Brömme.
Das klassische Bunkerkonzept hatte ja so als Szenario den Atomkrieg. Und das waren Atombunker, wie sie damals genannt wurden. Ich kann mich noch gut erinnern, weil ich als 17-jähriger Schüler schon solche Bunker vom THW aus in Darmstadt mit betreuen musste. Da gab es zwei solche Atombunker. Ich habe mich damals schon gefragt, nur 3% der Bevölkerung hätten je Platz in den Bunkern gefunden, als es noch viel mehr gab und die alle betriebsbereit waren. Was machen denn die anderen 97%? Geht's denen schlechter, weil sie gleich ums Leben kommen, oder geht's denen vielleicht besser, weil sie nicht erst im Bunker ausharren und dann später, wenn sie raus müssen, ums Leben kommen? Also ich sah das etwas pessimistisch und habe immer gefragt, was soll dieses Konzept?
Viel zeitgemäßer seien dagegen sogenannte Schutzräume. Das ist auch eine Lehre aus dem Krieg in der Ukraine.
Wenn wir einen Krieg hätten, dann ist es eher so wie in der Ukraine, wo schreckliche Drohnen kommen, wo Angriffe mit ballistischen Raketen auch stattfinden. Und das ist nicht mehr das Flächenbombardement, wie man das im Zweiten Weltkrieg, insbesondere in Deutschland, erleben musste. Und da reichen Schutzräume. Und ein Schutzraum ist kein Bunker, sondern ist etwas, wo man hingehen kann, hinrennen kann und wo einem dann nichts gleich auf den Kopf fällt, was dann tödlich wäre. Und Schutzräume kann man nicht eigentlich in jedem Wohnblock einrichten. Da muss man natürlich sagen, wie viel Quadratmeter brauchen wir für die Bewohner plus Besucher, wie viel Quadratmeter Kellerräume müssen wir dann entwidmen und müssen sagen, das ist jetzt kein Kellerraum mehr, sondern das wird zu einem Unterschlupf im Kriegsfall. Ich kenne das aus der Ukraine, da stehen dann ein paar Klappstühle drin, ein paar Liegen für jemanden, der sich hinlegen muss, Getränke mit Wasser stehen dort, Notbeleuchtung, Batteriebetrieben, Kurbelradio oder anderes. Da fehlt natürlich der Luftfilter, da fehlt der Brunnen für die unabhängige Wasserversorgung. Das alles fehlt beim Schutzraum, braucht man aber auch nicht. Als Schutzräume kommen auch in Betracht natürlich alle unterirdischen Anlagen, Tiefgaragen, Bahnhöfe, unterirdische Bahnhöfe, Tunnelanlagen. Also sprich, einfach schützt vor herunterfallenden Trümmern.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, will bis Jahresende auch ein Konzept dazu vorlegen, mit dem Ziel, schnell und relativ günstig für 1 Million Menschen Schutzplätze zu schaffen. Das alles muss dann aber auch noch mit den Ländern abgestimmt werden.
Und wir hatten ja schon gesagt, dass Schweden beim Zivilschutz als Vorbild gilt. Und während wir hier noch daran arbeiten, Schutzräume für 1 Million Menschen zu schaffen, ist Schweden also schon viel weiter. Wo steht das Land?
Komme ich gleich drauf, aber vorher noch kurz etwas zur Einordnung. In Deutschland leben ja Pi mal Daumen 83 Millionen Menschen und Ziel sind Schutzräume für 1 Million Menschen. Schweden dagegen, und damit zu deiner Frage, hat etwa 10 Millionen Bewohner. Und wo Schweden steht, das kann der schwedische Zivilschutzminister Bolin selbst am besten einordnen.
Sweden has a very high number of protected shelters. We have, since the Cold War, we have more than 7 million places in protected shelters in Sweden. They have not been updated and taken care of for the last 25-30 years. Their fortificatory protection is in almost all cases intact, but we need to modernize filters and refurbish them. So we're putting forward money to that as well.
Bolin sagt also, dass Schweden seit dem Kalten Krieg über fast 7 Millionen Plätze in Schutzräumen verfügt, gepflegt und modernisiert. Seien die zwar nicht, stünden aber zur generellen Absicherung bereit und Geld zur Modernisierung sei auch schon eingeplant.
Durch den Krieg in der Ukraine haben wir gelernt oder wieder gelernt, dass bei Luftalarm mitunter nur wenige Minuten Zeit bleiben, um einen Schutzraum aufzusuchen, egal wo man sich im Land befindet. Wie soll man aber den nächsten sicheren Platz überhaupt finden, wenn man sich irgendwo nicht so gut auskennen sollte?
Ja, relativ einfach, ne? Dafür gibt es Schilder oder aber auch Handy-Apps, die den Weg zeigen. Apps haben allerdings auch ihre Tücken, denn die funktionieren natürlich auch nur dann, wenn Strom da ist und das Handynetz auch funktioniert. Darüber hinaus gibt es auch Apps, die vor Luftangriffen waren. Aber auch die gute alte Sirene erfährt ja eine regelrechte Renaissance, sagt Krisenexperte Brömme.
Sirenen wurden Anfang des 90er Jahre begonnen, wieder abzuschaffen. Ein Grund war, dass man glaubte, der ewige Frieden sei ausgebrochen. Der andere Grund war, dass die Dinger hoffnungslos technisch veraltet waren. Sie hätten also erneuert oder ersetzt werden müssen. Und da hat man die Kosten dafür gescheut. Interessanterweise war ein schreckliches Unwetterereignis, was in einer kleinen Fläche in Deutschland passiert war, nämlich an der Ahr, an der Erft und anderen Gebieten Nordrhein-Westfalens, der Anlass zu sagen, nur Apps gehen nicht, wir brauchen den sogenannten Weckruf, sprich Sirenen. Dann hat man sich sehr schnell entschieden, das war eine sehr schnelle, auch politische Entscheidung, fachlich vorbereitet, wir bauen in Deutschland wieder ein Sirenennetz auf. Nur was man mal abgebaut hat, das wieder aufzubauen, ist immer schwierig, ist teuer, kostet Zeit. Und natürlich muss die Industrie auch in der Lage sein, die entsprechenden Gerätschaften zu liefern. Wir haben inzwischen wieder ein Rumpfnetz. Es gibt auch wieder den Warntag, wo das dann ausprobiert wird. In Berlin hat es noch nicht funktionieren können, weil ein wesentliches Bauteil fehlte. Ansonsten sind in Berlin erfreulicherweise wieder 400 Sirenen installiert und könnten funktionieren, wenn dieses eine Bauteil dann da ist.
Zum Zivilschutz gehört ja auch die Versorgung mit Lebensmitteln. Das ist Aufgabe des Bundes. Wie sind wir da aufgestellt?
Endlich mal eine gute Nachricht, denn Deutschland verfügt über die sogenannte Bundesreserve Getreide, um im Notfall die Versorgung mit Mehl und Brot aufrechterhalten zu können. Zum Schutz vor Plünderungen sind die Lagerstandorte zwar geheim, aber sie sind immerhin noch vorhanden.
Diese Orte gibt es Gott sei Dank nach wie vor und sie reichen auch aus, um mit Mehl und Mehlprodukten die Bevölkerung ein paar Tage zu versorgen. Setzt voraus, dass man die Logistik dann hinkriegt, dass es irgendwo Bäckereien gibt, die noch backen können. Das setzt voraus, dass die Strom haben. Aber immerhin, also das wurde nicht völlig abgeschafft. Die Bevorratung auf der Bundesebene an Geheimlagern gibt es nach wie vor. Berlin war da natürlich perfekt organisiert. Da gab es ja von Fahrrädern bis hin zu Lebensmitteln des täglichen Bedarfs und Waschzeug und Seifen wurde alles eingelagert, weil man eben die Erfahrung mit dieser Belagerung durch Russland hatte.
Bis die öffentliche Lebensmittelversorgung anläuft, können allerdings mehrere Tage vergehen. Bis dahin ist die Bevölkerung auf sich gestellt. Deswegen empfiehlt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, kurz BBK, dass jeder Haushalt gewisse Dinge immer vorrätig haben sollte. Was gehört dazu, Alex?
Also ganz oben steht natürlich Wasser, aber dann auch sowas wie Nudeln oder Reis, eventuell Medikamente. Aber es würde komplett den Rahmen sprengen, wenn ich das hier alles aufzähle. Man findet aber die gesamte Vorratsliste online beim BBK. Allerdings sollte diese Liste mal wieder überarbeitet werden, weil sie manchmal doch irgendwie, ja, sagen wir mal, lebensfern ist, meint Brömme.
Meine Lieblingsstelle, wo ich schmunzle, weil ich sage, wer soll denn das verstehen, ist, dass man 385 Gramm Öle und Fette bevorraten soll pro Person für den Zeitraum von 10 Tagen. Wo kann ich 385 Gramm Öle und Fette kaufen? Also ich würde immer sagen, wir brauchen 1 Pfund Butter oder wir brauchen 1 Liter Öl oder Ähnliches. Also das ist zum Teil sehr theoretisch und fernab jeder Praxis. Und da schütteln dann Menschen, wenn sie sich damit beschäftigen, den Kopf und sagen, was soll der Mist?
Außerdem muss man sich selbst um diese Liste kümmern. Viel besser wäre es doch, wenn jeder Haushalt ein Exemplar mit der Post bekommt. Wir packen aber auf jeden Fall den Link zu der Liste hier in die Shownotes.
Ich habe gerade in Schweden Urlaub gemacht und gelernt, da bekommt jeder Haushalt unaufgefordert diese Checkliste mit der Post. Und abgesehen davon hat man den Eindruck, dass Schweden mit seiner Bevölkerung generell viel schonungsloser umgeht. Da wird sehr offensiv vor möglichen Kriegsgefahren gewarnt. Aber macht man die Menschen damit nicht auch unnötig panisch?
Könnte man meinen, aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Denn diese Offenheit sorgt ja auch für Akzeptanz und Verständnis bei der Bevölkerung, meint zumindest der schwedische Zivilschutzminister Bolin. Der sagte den Satz, du hast vielleicht kein Interesse am Krieg, aber er könnte dich trotzdem interessieren.
You might not have an interest in war, but war nevertheless might have an interest in you. And President Zelensky said, you all need to get ready. And as I try to say, some things need to be done in advance. These investments needs to be done in advance. And in a democratic country, your security policy or your defense policy are only as good as a majority of the population understands it to be. So you need to tell people, why are we doing these investments? Why are we striving towards almost 5% of GDP on hard security.
Kurze Übersetzung, also wir müssen vorbereitet sein und den Menschen auch klar machen, warum wir 5% der Wirtschaftsleistung in Verteidigung stecken wollen. Und das klappt alles nur, wenn die Bevölkerung das auch irgendwie nachvollziehen kann. Und genau das befürwortet auch Krisenexperte Brömme, der zum Schluss auch noch 2 Hörerfragen nach praktischen Tipps im Krisenfall hat. Erstens, wichtige Dokumente griffbereit haben und bestenfalls auch noch irgendwo bei Freunden oder der Familie in Kopie hinterlegen. Und zweitens,
was ich übrigens jedem Menschen empfehle, auch im Hinblick auf Störungen der Kommunikationsnetze, machen Sie einen Treffpunkt aus, wo sich Ihre Familie trifft, wenn Katastrophen oder kriegsähnliche Zustände oder Krieg ausgebrochen ist, dass man sich verabredet, wo treffen wir uns, wenn wir von zu Hause weg müssen. Allein, dass es solche Treffpunktverabredungen fast nie gab. Früher hat man manchmal 30 Jahre gebraucht, um bei geflüchteten Familien wieder alle Familienmitglieder zusammenzubringen, weil sie in alle Winde zerstreut waren und nicht wussten, wo der andere sein würde oder sein könnte.
Und noch eine Sache, die uns, Stefan, uns Radioleuten sehr schmeicheln dürfte.
Die Rolle des Rundfunks, also insbesondere des Radios, wird im Katastrophenfall eine ganz wichtige sein, weil mit Kurbelradios, die wir auch jedem empfehlen anzuschaffen, ist eben man erreichbar. Wer keins hat, der grinst am wenigsten.
Ja, danke Alex Drost. Radio hören, immer eine gute Idee. Danke für deine Recherchen.
Immer gerne.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag. Wir kommen auch gerne ins Gespräch und haben deshalb 2 Tipps, wo ihr uns auch mal persönlich treffen könnt. Anna Engelke moderiert am Freitagabend, dem 12. September, auf dem Internationalen Literaturfestival Berlin. Mit Sönke Neitzel und Carlo Massala geht es um die Frage, steht Europa vor dem Krieg? Den Link zum Livestream packen wir in die Shownotes. Uhrzeit für die Podiumsdiskussion ist 19.45 Uhr bis 21 Uhr.
Und wir beide kommen am 22. September mit unserer Teamleiterin Astrid Korall in das NDR Pop-Up-Studio nach Hamburg-Bergedorf und sprechen dort ab 17 Uhr mit ARD-Korrespondent Wassili Golot über die Entwicklung in der Ukraine. Infos zur Anmeldung ebenfalls in den Shownotes. Feedback und Kritik zur Sendung wie immer per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Stefan Niemann.
Hallo, hier ist Sarah Bosetti. Bosettis Woche der Extra 3 Podcast ist zurück aus der Sommerpause. In der ersten Folge ist Luisa Neubauer zu Gast und wir reden über gekränkte Männer in der Politik, Randgruppenbashing und die Frage, warum in der Regierung aktuell nicht mal mehr ein bisschen über Klimaschutz gesprochen wird. Hört euch das gerne an. Die neue Folge findet ihr jetzt in der ARD Audiothek.